Nun dürfen wir einige Tage hier unter euch und den Geschwistern verweilen. Vorweg möchte ich Grüße abgeben von Bruder Fenor, der auch hat grüßen lassen, wo wir hinkommen. Bitte schön. Nun, wenn wir irgendwo eine besondere Sache vor uns haben, dann haben wir doch im Herzen immer eine gewisse Erwartung oder Vorstellung, wie das vielleicht sein sollte, sein könnte. Manchmal ist es so, aber andermal ist es vielleicht wieder ganz anders, vielleicht ganz entgegengesetzt unserer Vorstellung oder auch unserer Erwartung. Und mein Thema für heute Abend lautet Beten mit Erwartung. Und ich lese mal die ersten drei Verse aus Lukas, Kapitel 18, ab Vers 35. Es geschah aber, da er nahe an Jericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Da er aber hörte das Volk, das hindurchging, forschte er, was das wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth ginge vorüber. Blindsein ist ja etwas sehr Bedauerliches, auch eine schwere Situation. Der Mensch ist sehr eingeschränkt, kann kaum arbeiten. Heute gibt es ja manche Arbeiten, die man auch tun kann als Blinder. Aber doch ist man sehr, sehr eingeschränkt in seinem Tätigkeits- und Bewegungsbereich. So ist es ja auch gut, dass man heute so viel für die Blinden unternimmt. Auch auf dem schwarzen Kontinent, so kümmert sich ja auch eine Organisation besonders um die Blinden, dass viele Augen-OPs durchgeführt werden, dass die Blinden wieder sehen können. Oder man hat die Blindenschrift erfunden, sehr zum Nutzen derer, die nicht sehen können. Damals oder in den vergangenen Jahrhunderten war ja keine derartige soziale Versorgung für die Blinden vorhanden gewesen. Und so bettelte dieser Blinde am Wege. Das war das, was er tun konnte, auf Almosen hoffen und zu glauben, dass ihm jemand etwas gibt. Nach Markus 10 hieß der Blinde Bartimäus, also ein blinder, armer, hilfloser Mensch war er gewesen. Dort saß er am Wegesrand, bettelte, wenn er Schritte hörte, dann rief er vielleicht schon um einen kleines Almosen, kann ich etwas haben, kannst du mir etwas geben, vielleicht etwas zu essen oder etwas Geld, dass ich etwas Essen kaufen kann. Aber plötzlich hörte er, wie dort immer mehr und mehr Stimmen laut wurden. Und das wusste er, dass es ist nicht einer, das sind nicht wenige, das sind viele, die da den Weg entlang kommen. Und er hörte, wie sich eine Menschenmenge näherte. Und das interessierte den Blinden ja ganz besonders. Und er fragt, was ist da los? Wer kommt da? Und die Ersten, die auch da schon vorausgingen, die gaben ihm die Auskunft, Jesus von Nazareth kommt. Und so nach seinem Handeln gehe ich davon aus, dass er wusste, was Jesus tun kann. Oder im Großen, was Jesus auch an Kranken schon getan hat. Er wusste, dass Jesus der Sohn Davids ist. Und ich gehe davon aus, dass er vielleicht auch irgendwie auch schon gehört hatte oder dass ihn Menschen ihm das vielleicht sagten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das geht jetzt nicht so eindeutig aus dem Bericht hervor, aber er wusste, dass er Hilfe bekommen kann. Heilung erfahren kann. Und so ruft dieser Bartimäus und sprach: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Was meinen wir, mit welchem Tonfall er das ausgerufen hat? Einfach nur so? Wir glauben das wohl nicht, sondern dass er vielmehr aus tiefstem Herzen, mit großem Verlangen, ja mit Inbrunst rief: Jesus, du Sohn Gottes, erbarme dich doch mein. Das haben alle ganz deutlich gehört. Das war nicht zu überhören. Aber gleichzeitig erkennen wir, dass aus diesem Rufen doch ein Rufen, ein Bitten erklang, das mit großer Erwartung verbunden war. Nicht einfach so, wie man vielleicht heutzutage oft betet und vielleicht ohne Erwartung betet. Was meinen wir denn, wenn wir jetzt so 1000 Menschen fragen würden, die vielleicht regelmäßig zur Kirche gehen und jeden Sonntag das Vaterunser beten? Und man würde einen jeden so mal ansprechen und sagen: Du betest das jeden Sonntag, was erwartest du denn jetzt von deinem Gebet? Was ist deine Erwartung für dein persönliches Leben, wenn es da heißt: und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vor unseren Schuldigern vergeben? Glaubst du, wenn du so das Vaterunser sonntäglich betest, dass Gott dir wirklich deine Schuld vergibt? Und glaubst du auch weiter daran, was Jesus gesagt hat: gehe hin und sündige nicht mehr? Und tust du auch wirklich danach, oder bemühst du dich dann nicht mehr zu sündigen? Ist das so deine Erwartung, wenn du das Vaterunser betest? Oder wenn es am Anfang heißt: dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel? Gottes Wille ist, dass wir heilig leben sollen. Bemühst du dich wirklich, heilig zu leben? Vielleicht würden wir von den Tausenden vielleicht maximal 5 Antworten hören, die da sagen: ja, das mache ich. Vielleicht auch noch nicht einmal 5. Und so beten viele Menschen, aber ohne Erwartung. Sie beten aus Gewohnheit, ohne Inbrunst. Und irgendwie ist vielleicht auch ihr Gewissen dadurch beruhigt. Aber welch ein Unterschied ist ihr sonntägliches Gebet gegenüber diesem Rufen und Schreien des armen Bartimäus, der da so rief mit vollem Ernst und dieses große Verlangen hatte, geholfen zu werden, ja, dass sein Schreien, seine Bitte erhört wird. Und so wird er mit ganzem Eifer gerufen haben. Und sicherlich mögen auch bei ihm die Gedanken aufgekommen sein: wer weiß, ob diese Gelegenheit überhaupt noch einmal in meinem Leben so kommt, dass der Jesus an meinem Weg vorübergeht und ich Gelegenheit habe, ihn zu bitten, mir zu helfen. Vielleicht hatte er Jesus schon einige Male verpasst, wir wissen es nicht, weil er ein bisschen woanders lang ging. Vielleicht auch in der Gegend war oder dergleichen. Aber jetzt rief er doch mit ganzem Eifer. Er rief voller Erwartung und Hoffnung. Und das ist das, was immer Gott von uns erwartet. Gott erwartet auch, dass wir als Beter uns recht zahlreich versammeln. Gott weiß, wer auch heute unter uns sein könnte, aber vielleicht so aus Gleichgültigkeit oder durch gleichgültige Planung seinen Tagesablauf so geplant hat, dass er einfach nicht hier sein kann. Ja, er hat ja dann auch eine Begründung, ich musste das noch erledigen, hätte ja vielleicht auch an einem anderen Tag sein können. Gott hat Freude an die Beter und ich glaube, dass da auch eine gewisse Traurigkeit bei Gott ist über jeden Christen, der sich in der Betersche einreihen könnte und es doch nicht immer so praktiziert, wie er es tun sollte oder tun könnte. Bartimäus, er rief hier also und sprach: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Wie aber war denn die Reaktion der großen Menschenmenge, die jetzt mit dem Herrn Jesus dort entlang kam? Vers 39, die aber vorne angingen, bedrohten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie vielmehr: Du Sohn Davids, erbarme dich mein. Nun, das Gute ist, Bartimäus ließ sich in dem Sinne nicht beschwichtigen, oder vielleicht kann man den Ausdruck einschüchtern benutzen. Er war einfach nicht still, hat nicht auf die Drohungen der anderen gehört. Ich weiß ja nicht, wie sie ihn bedroht haben. Irgendwelche Worte werden sie schon gefunden haben, dass sie ihm sagten: jetzt schrei doch hier nicht so rum, das ist doch der Herr Jesus, und so halte ich mal mehr zurück. Aber das half alles nichts. Er schrie aber viel mehr, so laut er konnte. Er rief eine Bitte mit großer Hoffnung, mit großer Erwartung: Du Sohn Gottes, erbarme dich doch mein, du siehst doch meine Not. Aber die umstehenden Menschen waren ja hier anderer Meinung. So sind Menschen oft anderer Meinung, wenn wir von Gott etwas erbitten. Da erinnere ich mich in einem Fall, dass wir auch besonders für eine schwerkranke Schwester im Gebet immer wieder eintraten. Und ein Bruder sagte mir: Warum sollte Gott denn gerade dieser Schwester helfen? Ja, warum denn nicht? Und wenn wir doch beten, wollen wir auch immer wieder mit Erwartung beten. Und wenn Gott einen anderen Weg vorhat in dem Leben des einen oder anderen Menschen, dann wollen wir das als Kinder Gottes doch akzeptieren. Gott hat ja das eine im Sinn, jeden Menschen zum Heil zu führen. Und wer weiß, wenn jetzt ein Mensch, der auch sterbenskrank ist, und wir beten und ihm wird nicht geholfen, wenn er jetzt selig und mit voller Heilsgewissheit stirbt, man weiß nicht, wenn der Mensch wieder gesund werden würde und er noch eine Weile leben würde, wie er sich später zum Herrn halten würde. Würde er sein Heil bewahren, bereit sein, Gott zu begegnen, oder würde es dann traurig mit ihm aussehen? Nun, die Menschen bedrohten ihn. Und wir wissen ja, dass der Widersacher es sehr, sehr gerne möchte, dass wir schweigen. Er möchte alle Beter ausnahmslos entmutigen. Ach, warum sollst du denn heute beten? Hast ja schon vor 4 Wochen laut gebetet, reicht vielleicht schon mal. So oft brauchst du auch nicht beten. Und ich weiß aus Gesprächen mit anderen Kindern Gottes, die dann auch sagten, wenn man erst mal aufgehört hat, öffentlich zu beten, dann fällt es so schwer, wieder anzufangen. Hast du auch schon mal öffentlich gebetet und hast aufgehört? Warum fängst du nicht wieder an, öffentlich zu beten und Gott zu danken, wenn es auch in Kürze ist? Danke doch Gott für Heil und für die Erlösung, für die Gnade, die er dir zuteil werden ließ. Aber der Teufel will ja nicht, dass wir Gott danken. Er will auch nicht, dass wir von unserem Herrn Jesus Christus etwas bitten. Einfach, dass wir stille sind. Sei doch stille und hör doch auf zu beten. Und bei manchen schafft er es sogar, die beten auch zu Hause nicht mehr regelmäßig. Ja, woher kommt das? Vom Feind. Schweig und sei stille. Und bete doch nicht. Musst du doch nicht so oft beten. So kommt doch der Feind an. Und er will auch nicht, dass man sich zu Hause für das Gebet Zeit nimmt. Dann stellt er einen immer den ganzen Tagesablauf vor Augen, wie viel du zu tun hast und du hast heute keine Zeit zum Beten. Mach, dass du deine Arbeit schaffst und zum Beten hast du doch keine Zeit. So flüstert Satan es ein. Oder Satan will auch nicht, dass wir von seiner Gnade und Hilfe anderen Menschen gegenüber zeugen und ihnen sagen, dass wir Vergebung der Schuld erlangt haben, dass wir Heilsgewissheit haben. Er will auch nicht, dass wir mit anderen Menschen darüber sprechen, wie sie den Weg zur Erlösung finden können. Und so ist es die Arbeit des Feindes und sozusagen auch sein Drohen. Sei still. Es hat doch keinen Zweck, vielleicht für den einen Menschen oder für den anderen weiter zu beten. Du betest schon so lange und siehst doch, der bekehrt sich einfach nicht. Was willst du noch weiter beten? Aber wie ermutigend sind die Zeugnisse, dass, ich meine, von einem Fall war das, möglicherweise hat es Georg Müller geschrieben, dass einer da, ich meine bald so 30 oder 40 Jahre für einen beteten, nachdem er starb, bekehrte er sich. Fürbitte hilft. Und wir wollen auch weiter beten. Ich weiß auch von einer großen Lage oder Situation, ich betete seit Jahren. Und dann hatte ich so den Eindruck, da wird sich nichts ändern und hatte schon fast aufgehört zu beten. Nachts, wenn ich aufstehen musste, habe ich mich auch immer kurz niedergekniet und die Sache vor Gott gebracht. Und als ich schon so dabei war, nicht mehr dafür zu beten, dann merkte ich, wie sich die Situation ändert und habe dann weiter gebetet. Und Gott hat das Gebet erhört, wenn es auch über Jahre hin dauerte. Also, wenn der Teufel kommt und sagt, sei still oder es hätte keinen Zweck mehr für diese Sache oder für jene Person zu beten, dann glaube ihm nicht. Er ist doch der Vater der Lüge und mach es so wie Bartimäus, rufe, bete, glaube weiter. Das ist doch unser Vorrecht, so anzuhalten am Gebet, denn wir sehen ja auch hier, welch einen großen Erfolg diese Erwartungshaltung des Bartimäus hatte, dieses Beten, dieses Schreien und Rufen mit Erwartung. Denn er hatte die große Erwartung, Christus hilft, er heilt. Und deshalb schrie er viel mehr. Und welches Ergebnis kam dann zustande? Christus erhörte ihn. Sie haben ihn also bedroht und er rief, du Sohn Gottes, erbarme dich mein. Jesus aber stand still und hieß ihn zu sich führen. Da sie ihn aber nahe zu ihm brachten, fragte er ihn und sprach, was willst du? Also Christus stand stille. Er hat also auf das Rufen, auf das Schreien gehört, ihm war das nicht gleichgültig, dass jetzt hier so ein Blinder, verachteter Blinder, dem man vielleicht nicht zu viel Aufmerksamkeit schenkte, dass er zu ihm rief und auch wollte, dass er geholfen werde. Christus hörte das laute Rufen und wir wissen ja auch, er hört auch das schwache Stammeln, das leise Rufen. Er hört auch das Gebet, das wir ohne Worte zu ihm beten, in Gedanken, im Geiste zu ihm aufblicken. Christus erhört und er sieht auch deinen Glauben und dein Vertrauen. Und das Mitleid des Herrn bewirkte, dass er stehen blieb. Christus nahm sich also Zeit für den Armen, blinden Menschen. Hat er auch Zeit für dich oder für mich? Ja, ganz gewiss. Er ist doch unser Vater, und ein Vater hat Zeit für seine Kinder. Nicht immer so gleichmäßig, mal mehr, vielleicht mal weniger Zeit hat ein irdischer Vater. Aber ein liebender Vater nimmt sich auch Zeit für die Kinder und sorgt auch für seine Kinder. Und das ist es ja auch, was Gott von uns erwartet. Wenn der himmlische Vater sich für uns Zeit nimmt und wie auch hier der Herr Jesus, dass er stille stand, stehen blieb und sagt, bringt doch den Blinden mal her oder lass ihn doch zu mir kommen, dann ist das doch auch ein Bild für uns, dass Christus sich um uns Arme und Leidende oder besorgte Menschheit und Kinder Gottes kümmert. Aber er erwartet doch auch, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Das kann doch nicht immer eine Einbahnstraße sein, dass Gott nur dann angerufen wird oder wir erwarten, dass Gott sich jetzt für uns Zeit nimmt, weil wir eben in Not sind. Dann ist der Jesus unser Notnagel, aber so das ganze Jahr hindurch kümmern wir uns kaum um den Herrn Jesus, haben kaum Zeit, die Bibel zu lesen, vielleicht kaum Zeit zum Beten, aber wenn wir in Not sind, ja, dann auf einmal weiß man auch wieder, wo die Gemeinde ist. Es ist sehr schön über jeden Menschen, der zur Gemeinde kommt, wir freuen uns, aber man erlebt ja auch, dass Menschen dann jahrelang von der Gemeinde wegbleiben, aber wenn da Not auftritt im Leben, und dann erwartet man die Fürbitte. Und wir beten ja dann auch für die Menschen. Aber es ist doch traurig, wenn Gott geholfen hat, dann kommt man wieder vielleicht für eine Weile zum Gottesdienst und dann, jetzt hat Gott ja wieder geholfen. Jetzt ist die Not vorüber, na, jetzt gehe ich wieder mein eigenes Leben, jetzt brauche ich auch nicht mehr die Gemeinde, auch nicht mehr die Fürbitte. Das ist nicht, was Gott von uns erwartet. Christus erwartet, dass sich jeder Mensch zu ihm bekehrt und dass wir uns dann auch Zeit für ihn nehmen in Gemeinschaft, im Gebet mit ihm. Christus erwartet, dass wir uns auch Zeit für die Not seiner Kinder nehmen, dass wir uns auch Zeit nehmen für unsere Mitmenschen, die Hilfe brauchen oder die in Not sind. Und nun brachte man also Bartimäus zum Herrn und der Herr Jesus sagte, was willst du, dass ich dir tun soll? Und Christus stellt dem Blinden sozusagen einen Blankoscheck aus. Kennen wir noch einen Scheck? Hast du das noch gelernt in der Schule? Ja, ne? Aber der Scheck ist hier in Deutschland kaum noch so gebräuchlich. Ich las nach in Frankreich und USA, da wird er noch sehr oft gebraucht. Also ist ein Stück Zettel, falls jemand das nicht so kennt, oder ein Vordruck. Dann steht dann drauf, wer mir zum Beispiel das Geld auszahlen will. Und wenn der Scheck auf meinem Namen ausgestellt ist, dann kann ich den nur einlösen. Und wenn man von einem Blankoscheck spricht, dann ist dieses Zahlungsmittel also ausgestellt, aber kein Betrag eingesetzt. Und in diesem Sinne hat Christus hier dem Blinden einen Blankoscheck ausgestellt. Und ein Scheck ist soweit ausgefüllt, ein Blankoscheck, und auch unterschrieben von dem, der dem anderen eine gewisse Summe zukommen lassen will oder eine Rechnung bezahlen möchte. Und dann kann man im Blankoscheck eintragen, 50 Euro, 500, 5000 Euro. Und wenn jetzt der andere sagt, du kannst eintragen, wie viel du willst, was willst du, dass ich dir tun soll? Dass wir dann auch die Freiheit haben, das zu bitten, was wir brauchen. Das ist also jetzt hier nur ein Bild. Und dann kann ich mit dem Blankoscheck zur Bank gehen und sagen, so, hier ist der Blankoscheck, ich habe 5000 Euro eingetragen. Und die Bank würde das dann auszahlen. Und so will der Herr uns doch auch gerne das geben, was wir nötig haben. Nimm, er steht da mit geöffneten Händen, so heißt es dann. Nimm aus der Fülle, die Jesus dir gibt. Gnade um Gnade will reichlich erschenken, nicht weil du es wert bist, nein, weil er dich liebt. Welch ein schönes Lied ist das, welche schöne Gedanken sind doch in dem Lied. Und wenn der Herr Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, da antwortet doch auch dieser Blinde, dass ich sehen möge. Was willst du? Da würden doch auch unter uns verschiedene Antworten kommen. Der eine hat körperliche Leiden, hat Schmerzen. Oder wir haben einen lieben Bruder, eine liebe Schwester, es sind einige Kranke erwähnt worden. Wir beten für diese, Gott, hilf du ihnen, lindere ihre Not. Oder wir haben vielleicht Probleme mit den Kindern, seien es kleine oder große. Wir beten für sie oder für unerlöste Verwandte. Verschiedene Probleme gibt es im Leben. Oder wir kennen Menschen, die geistlich gesehen blind sind. Sie brauchen Hilfe. Was willst du, dass ich tun soll? Oder wir denken an die Menschen, die da so stolz sind, wo die Demut fehlt, auch das Heil, die Erlösung fehlt. Wir beten für sie. Im Alten Testament lesen wir von den Heuchlern oder von den Stolzen zu Zion. Ja, was ist das? Menschen sind da, die meinen, sie hätten etwas, aber wo Stolz im Herzen ist, da fehlt die Erlösung. Wir können dann nicht sagen, dass der Mensch wirklich Erlösung und Heil besitzt. Auch für solche beten wir, dass Gott ihnen doch die Augen öffnet, dass sie ihren Zustand erkennen, wie sie wirklich vor dem Herrn stehen, damit sie nicht verloren gehen. Und was hast du auf dem Herzen? Was willst du, dass Gott tun soll und in welcher Weise Gott dein Gebet erhören soll? Sicherlich jeder hat von uns so seine besonderen Anliegen, seine großen Anliegen, wie auch kleineren Anliegen. Und wenn der Herr uns fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, so dürfen wir diese Anliegen frei vor Gott bringen. Herr Gott, das ist meine Bitte, erhöre du, hilf du. Der Blinde wollte also nicht viel Geld, viele Schekel haben, kein großes Haus, kein Hof, Ländereien. Er wollte nichts anderes, nur das eine, Herr, dass ich sehen möge. Und nach Markus 10, wo uns auch diese Begebenheit berichtet wird, da sagt er Rabuni. Das ist so ein Ehrentitel für die Schriftgelehrten. Er spricht ihn also mit aller Ehrfurcht, mit allem Respekt an, Rabuni. Ich möchte doch sehend werden. Das ist doch meine große Bitte, die ich auch jetzt habe. Wenn wir an den Naaman denken im zweiten Buch der Könige, der hatte ja so seine Vorstellung, wie ihm geholfen werden sollte. Und wir wollen bedenken, er war der Feldherr, also der oberste, ja, vielleicht würden wir heute sagen Verteidigungsminister, ganz, ganz großer Mann dort bei seinem Herrn. Und er hörte ja von dem gefangenen Mädchen, wenn du, die da sagte, bei den Propheten in Israel, da würdest du Hilfe bekommen, da würde dir Gesundheit zuteil werden. Und nun machte er sich auf den Weg, er kam nach Elisa hin zu dem Propheten und er hatte so genauso seine feste Vorstellung, wie jetzt seine leibliche Heilung ablaufen sollte. Das hat er sich so schön gedacht, so ausgemalt. Er ist doch ein großer Mann und hatte ja auch, wie soll ich sagen, so sein Selbstbewusstsein gehabt. Und als er nun da vor dem Haus des Elisa kam, kommt er noch nicht mal selbst raus. Also sowas darf ja nicht sein bei solch einem großen Kriegsherrn, dass da noch ein Diener rauskommt und nicht der Prophet selbst. Also das mag ihm schon als erstes überhaupt nicht gefallen haben. Und dieser Diener, der Bote, kommt und sagt: Gehe hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Kurz und bündig, ein Satz, so, das mach jetzt und dann tu es, dann wirst du gesund werden. Und was bewirkte jetzt diese Anweisung? Naaman erzürnt, er war richtig zornig gewesen und zog weg und sprach: Ich meinte. Also er hatte so seine Vorstellung. Ich dachte, so könnten wir auch sagen, er sollte zu mir herauskommen und dann so schön über meine kranke Haut fahren und so mal darüber streichen und den Namen des Herrn anrufen und so mit der Hand sozusagen den Aussatz von mir wegtun. Das war so seine Vorstellung gewesen, seine feste Erwartung. Aber Gott handelt nicht immer so, wie wir es erwarten. Und wenn Gott es anders führt, dann sollten wir das auch akzeptieren und nicht ablehnen und verachten und dann sagen, das kann niemals sein, dass das die Antwort Gottes ist. Und dann spricht er von den Gewässern in Syrien, Damaskus, sind die nicht viel sauberer, die sollen wirklich sehr schön klar sein im Gegensatz zu dem schmutzigen Jordan. Und jetzt sagt er, warum soll ich mich in dem schmutzigen Jordan baden? Das hätte ich auch zu Hause machen können. Nicht hier extra so weit reisen und hierher kommen. Und wandte sich um und zog weg mit Zorn. Er hatte eine Erwartung, aber seine rein menschliche. Aber Gott hatte so eine ganz andere Art und Weise, einen anderen Weg mit ihm, wie er ihn heilen wollte. Und Geschwister, wenn wir beten und die Erhörung findet auf anderem Wege statt als so, wie wir es erwartet haben, dann wollen wir das anerkennen, akzeptieren, denn Gott weiß, warum er das eine so führt und das andere vielleicht wieder ganz anders. Nur gut, dass er auch die Knechte bei sich hatte, die da sprachen: Lieber Vater, wenn man dir etwas Großes gesagt hätte, dann hätte es doch getan. Mach doch auch dieses Kleine. Dann hat er sich beruhigt und ging hin zum Jordan und hat sich dort 7-mal untergetaucht und siehe da, er war geheilt. Ganz einfach, auch dieser einfache kindliche Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Und Gott will, dass wir seinem Wort in allem gehorsam sind. Also wir wollen dann auch tun, was uns Gottes Wort sagt und nicht unbedingt unsere Vorstellungen im Vordergrund stellen und sagen, so muss das sein, sonst kann das ja die Erhörung nicht sein. Aber hier hat der Naaman getan, was ihm gesagt wurde und ihm wurde die Hilfe zuteil, die göttliche Heilung. Und so erhört Gott unsere Gebete, wenn wir auch ihm offen lassen, wie er wirken soll und wann er wirken soll, so wollen wir ihm vertrauen. Und wir haben noch den Petrus, als er hier in großer Not war, nach Matthäus 14, Vers 28 bis 30. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, willst du, so heiß mich, zu dir kommen auf dem Wasser? Und er sprach: Komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesu käme. Er sah aber einen starken Wind. Da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach: Herr, hilf mir. Und hier rief der Petrus voller Erwartung in seiner Not: Herr, hilf mir. Ein kurzes Gebet, ein kurzer Schrei, ein kurzes Rufen und seine Erwartung wurde nicht enttäuscht. Der Herr half ihm und nahm ihn bei der Hand und wurde auch gerettet. So ist der Herr, hilfsbereit. Er sieht unsere Not und möchte so gerne helfen. Christus hat ja gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gibt es eine Bitte, eine Not, ein Leid, wo er nicht helfen könnte. Der Herr Jesus ist bereit und willig und hat auch die Fähigkeit und Möglichkeit, aus jeder Not zu helfen. Und deshalb wollen wir immer wieder mit Erwartung beten und auch glauben und hoffen, dass er hilft. Der andere Liederdichter sagt, währet das Leiden auch manchmal lang, so werd ich ermutigt durch den Gesang. Auch das ist manchmal so eine Glaubensstärkung, unser Liedergut, das uns so in mancherlei Weise ermutigt, zu glauben, zu hoffen und Gott weiter zu vertrauen. Bete mit Erwartung, das ist das, was der Herr auch von uns erwartet. Amen.